Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf meinem Kanal Mademoiselle Kaczynski. Ich möchte, dass Menschen, die von einer Depression betroffen sind, nicht nur sich nicht mehr schämen dafür, eine Depression zu haben und das als Fehler bzw. als Makel ansehen, sondern dass sie stolz auf sich sind, dass sie stolz darauf sind, eine Depression durchgestanden zu haben. Und ich möchte, dass Menschen an der Situation wachsen, etwas für sich mitnehmen und das als Chance sehen, um sich weiterzuentwickeln, anstatt daran kaputt zu gehen. Und ein Aspekt davon ist, sich ein Leben aufzubauen, was einen glücklich macht, was zu einem passt, was die Leidenschaft in einem entfacht und einfach die Begeisterung in einem hervorruft. Und in meinem Leben gab es eine Zeit, in der ich im Endeffekt anderen Menschen beim Leben zugeschaut habe. Ich auf Facebook Menschen verfolgt habe, die ich kenne und absolut neidisch war, was sie erleben, beziehungsweise das ist natürlich immer nur eine Illusion und ein Schein, den man sieht. Das ist das Gleiche mit Instagram oder anderen Social Media Kanälen, aber im Endeffekt war ich neidisch auf das, was ich gesehen habe. Einerseits natürlich, weil ich die Dinge in meinem Leben nicht wertgeschätzt habe, die ich hatte, beziehungsweise die ich habe, aber andererseits auch, weil ich viel Zeit in meinem Leben damit verbracht habe, Medien zu konsumieren, mich nicht mit mir selbst auseinanderzusetzen, mir keine Gedanken darüber zu machen, was ich gerne machen möchte, beziehungsweise es mir im Endeffekt auch nicht erlaubt habe. Also ich habe mir dann YouTube-Videos angeguckt und war neidisch darauf, dass die YouTuberin in dem Video irgendwie tolle Rezepte ausprobiert hat und irgendwie selber gebacken hat und super tolle Couscous-Rezepte, also irgendwie sich da ausprobiert hat und da irgendwie neue Sachen ausprobiert hat. Genauso fand ich es total spannend und faszinierend, wenn es Personen gab, die ihr Leben nachhaltiger gestaltet haben und dann in Unverpacktläden gegangen sind oder sonstiges. Aber ich selbst habe das einfach nicht gemacht zu dem Zeitpunkt. Ich habe einfach mein Leben geführt, so wie es war. Und habe ja auch gar keine Energie wirklich übrig gehabt, um mein Leben so zu verändern und zu gestalten, damit es mich glücklich macht. Und aktuell verändert sich bei mir einfach unfassbar viel, weil ich an mir selbst arbeite, weil ich alte Dinge auflöse, alte Denkmuster auflöse und ich mit voller Kraft quasi vorausgehe. Und ich bin wirklich manchmal ungläubig, wenn ich mir angucke, was sich gerade alles verändert und was für Chancen sich mir bieten und was für mega Möglichkeiten ich habe. Und ich sitze tatsächlich mittlerweile manchmal abends da und denke mir, krass, was hast du eigentlich für ein cooles Leben? Und das ist eine Sache, die ich mir Stück für Stück aufgebaut habe. Das kam nicht von heute auf morgen. Und in dem heutigen Podcast möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie ich dahin gekommen bin, wie so mein Prozess ist und was ich dir da auf dem Weg mitgeben kann, damit auch du Stück für Stück dir eben das Leben aufbaust, das zu dir passt, was dir Energie gibt, anstatt dir Energie zu rauben. Und das Ganze verläuft bei mir auch in Phasen. Es ist nicht so, dass ich da immer an mir arbeite und immer ein Stück vorwärts komme, sondern ich arbeite an mir, ich schaffe es, Dinge zu etablieren. Und dann kommt auch mal wieder eine Phase, wo ich sage, ich brauche irgendwie gerade Ruhe, gerade möchte ich mich gar nicht weiterentwickeln. Dann kann es auch sein, dass wieder so ein kleiner Rückschritt kommt, aber dann merke ich das, ziehe rechtzeitig die Reißleine, bin vielleicht so ein Stückchen, einen Schritt zurückgegangen und dann mache ich an der Stelle weiter und arbeite weiter an mir. Und Veränderungen brauchen Zeit und Veränderungen kosten auch mitunter Energie. Natürlich wenn man sein Leben verändert und mehr anpasst, dann hat man auch Energie bzw. bekommt Energie. Aber es ist natürlich erstmal eine Überwindung, Dinge zu verändern und auch neue Routinen, neue Dinge aufzubauen. Und lass dir da einfach Zeit und geh ein Stück nach dem anderen. Das Wichtige ist, dass du in die richtige Richtung gehst. Das Ziel ist im Endeffekt gar nicht das Wichtige, sondern dass du dich bewegst und dass du losgehst. Weil das Leben, das du dir wünschst, kommt nicht zu dir, während du auf dem Sofa sitzt. Das heißt, die Möglichkeiten, die du suchst in deinem Leben oder die Veränderungen, die du suchst, die werden nicht einfach zu dir kommen, während du YouTube-Videos guckst oder während du auf dem Sofa sitzt und dich selbst bemitleidest. Das heißt, das Wichtige ist, dass du losgehst, dass du Dinge veränderst und dass du Dinge auch einfach ausprobierst. Wenn du beispielsweise unzufrieden bist mit dem Job, den du hast, dann wechsel den Job. Dann schau dich nach einem anderen Job um. Und verharre nicht in dem Job, in dem du dann aktuell bist. Ich mache dazu gerne auch mal ein eigenes Video zu Jobwechsel und Bewerbungstipps und sonstigem. Das ist ja sozusagen mein Spezialgebiet. Das ist auch das, was ich studiert habe. Das ist das, was ich in meiner täglichen Arbeit mache. Aber verharre nicht in einem Job, der dich unglücklich macht, sondern gucke, was sind Aspekte, die nicht gut sind, die dir nicht gefallen in deinem Job, was sind Aspekte, die dir gefallen. Und dann schau dich um und gucke dich nach einem anderen Job um und hab auch da wieder nicht die Erwartungshaltung an dich, dass der nächste Job, den du finden musst, dass der perfekt ist. Und dass wenn du in einem anderen Job bist und du merkst, okay, das und das gefällt mir daran nicht und das passt überhaupt nicht, dann mach dich deswegen nicht fertig, sondern sehe es eher positiv und schau, was dieser Job dich denn lehren durfte. Und hab eher die Erwartungshaltung, dass mit jedem Jobwechsel du immer ein Stückchen näher kommst zu dem Job, der dich komplett ausfüllt und der dich glücklich macht. Aber wenn du dich nicht bewirbst, wenn du nicht Freunden oder Kollegen oder sonstigem mitteilst, dass du wechseln möchtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass der perfekte Job zu dir kommt. Es sei denn, du wirst auf Xing angesprochen. Das gibt es natürlich auch. Aber du musst losgehen, damit sich in deinem Leben etwas verändert. Und niemand anderes wird es für dich tun. Mal davon abgesehen, dass es niemand tun wird, kann es auch gar niemand für dich machen, weil niemand die gleichen Bedürfnisse hat wie du, weil niemand dein Leben so kennt, wie du es selbst kennst und deshalb auch niemand für dein Leben eine Entscheidung treffen kann. Und hab auch da wieder nicht die Erwartungshaltung, dass du von heute auf morgen alles direkt zum Positiven verändern kannst. Beziehungsweise, dass du morgen in einem Monat oder in einem Jahr wissen musst, wer du bist, was dich ausmacht und was dich glücklich macht. Sondern sieh es so als Abenteuerreise zu dir selbst und such dir nach und nach einzelne Puzzlestücke, die dich ausmachen. Einzelne Puzzlestücke, die dich glücklich machen. Ich kann dir an der Stelle auf jeden Fall den Tipp geben, ergreife Chancen in deinem Leben, die sich dir bieten und probiere da einfach neue Dinge aus. Beispielsweise, als ich damals noch in Halle gewohnt habe, hat eine Freundin von mir gesagt, dass sie unbedingt bei dem Tough Mudder mitlaufen möchte. Das ist so ein Hindernismatchlauf. Und ich habe gemerkt innerlich, boah, irgendwie klingt das interessant. Ich hatte total Heidenangst davor und es war auch ein Schritt für mich zu sagen, okay, ich mache da mit. Aber da Dadurch habe ich festgestellt, dass mir sowas unfassbar viel Spaß macht. Und das ist ein totaler Teil meines Lebens geworden, mindestens einmal pro Jahr so einen Hindernislauf zu machen. Und das ist auch ein Punkt, der mich dazu motiviert, regelmäßig Sport zu machen, an mir zu arbeiten. Einerseits natürlich, weil ich mich dann irgendwie schöner finde, wenn ich einen gewissen Körper habe, der irgendwie definiert ist und trainiert ist. Total subjektiv für mich. Aber auch, weil ich die Motivation habe, beim nächsten Hindernislauf wieder ein Stück besser zu werden und da ein anderes Hindernis vielleicht alleine zu schaffen oder einfach ein Stück weiter klettern zu können. Und das ist nämlich eine Sache, die ich da über mich lernen habe dürfen. Nämlich, dass um mich zum Sport zu motivieren, brauche ich für mich persönlich ein Ziel. Ich werde dieses Jahr, mal gucken, ob ich es schaffe, einen Ultralauf, also einen Ultratrail noch laufen mit 50 Kilometern. Ich werde einen Team-Triathlon mit Kumpels von Fabi machen. Also eigentlich, der wurde abgesagt wegen dem großen C. Aber ich habe nur für mich festgestellt bzw. herausgefunden, was für Sportarten für mich passen, beziehungsweise wie ich mich zum Sport motivieren kann, was mir da Spaß macht, weil ich einfach das Ganze mal ausprobiert habe und diesen ersten Tough Mudder gelaufen bin. Genauso, weiteres Beispiel, ich bin vor ungefähr 5 Jahren mit einer Freundin zusammen nach Marokko geflogen und wir haben uns dann Mietwagen gemietet und haben tatsächlich im Vorfeld die Hotels nicht gebucht, sondern haben sozusagen von Tag zu Tag geguckt, wie wir Lust haben, was wir machen. Und weil wir das ausprobiert haben, habe ich für mich festgestellt, dass es total meine Art zu reisen ist. Und ich es liebe, nicht zu wissen, wo ich morgen bin, beziehungsweise auch mich im Vorfeld noch nicht festlegen zu müssen, weil vielleicht habe ich dann doch lieber Bock, 5 Tage am Strand zu liegen oder ich habe Lust, wandern zu gehen oder. Also nur weil ich das einmal ausprobiert habe, konnte ich das Ganze für mich feststellen. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn man etwas nicht probiert hat, kann man nicht wissen, ob man es mag. Und damit haben die in dem Bezug das Essen gemeint. Das heißt, bei uns gab es die goldene Regel, egal was es ist, man muss es einmal probieren und dann ist es auch vollkommen okay zu sagen, dass man es nicht mag. Und diesen Grundsatz, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut, diesen Grundgedanken, dass man Dinge ausprobieren sollte, bevor man sich eine Meinung bildet. Und das übertrage ich auch gerne in meinem Leben auf andere Aspekte. Natürlich ist es so, je länger du auf dieser Erde bist, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, dass du besser weißt, was zu dir passt, welche Bedürfnisse du hast. Dementsprechend kannst du auch viel, viel besser abschätzen, ob eine bestimmte Sache dir taugt oder vermutlich nicht taugt. Aber ich bin der Meinung, dass man es oftmals nicht wirklich einschätzen kann, ohne dass man es getestet hat. Weil man da Entscheidungen trifft aufgrund von Ängsten beziehungsweise auch aufgrund von Vorurteilen. Zum Beispiel auch nachdem ich sozusagen diese Marokko-Reise hatte und wir dann auch danach nochmal auf diese Art und Weise gereist sind, war ich mir trotzdem nicht sicher zu 100%, ob so ein Pauschalurlaub vielleicht nicht doch was für mich ist, wenn ich einfach eine Woche Urlaub habe und eine stressige Zeit hatte, weil ich mich dann ja um nichts kümmern muss. Und im Endeffekt bei Pauschalurlauben das auch eine Sache war, die mit Vorurteilen behaftet war, mit die Deutschen, die sich dann in Hotelbunker reinsetzen und im Endeffekt könnten dann auch zu Hause bleiben, weil man erlebt ja nichts von dem Land. Aber es war natürlich irgendwie auch vorurteilsgetriggert, absolut. Und deshalb habe ich mir damals gesagt, ich möchte gerne einen Pauschalurlaub machen, um das für mich wirklich zu testen. Und Lord, ich saß damals in Ägypten, heute habe ich auch wieder ein paar tolle Fassbilder drin. Ich saß damals in Ägypten in so einem Hotel-Bunker. Für mich sind es tatsächlich Bunker. Ich sage das tatsächlich so negativ, weil das so meine persönliche Meinung dazu ist, nachdem ich es selbst erlebt habe. Und war einfach super unglücklich, weil für mich Urlaub bedeutet, ein Land wirklich zu entdecken, mit Menschen dort vor Ort in Kontakt zu kommen, Restaurants auszutesten, mich irgendwie in der Stadt zu verlieren, also da irgendwie ein Abenteuer zu haben. Das ist das, was für mich Urlaub ausmacht. Aber ich habe es erst so wirklich für mich herausgefunden, indem ich es ausgetestet habe. Auf der anderen Seite habe ich auch Beispiele dafür, wo ich mir absolut sicher war, dass bestimmte Dinge nichts für mich sind. Aber als ich es ausprobiert habe und dem Ganzen wirklich eine Chance gegeben habe, im Endeffekt es doch etwas für mich ist. Ein Beispiel, Sachbücher. Ich habe früher immer gesagt, bei einer Freizeit lese ich keine Sachbücher. Da lese ich Romane, weil irgendwie in meinem Kopf das verknüpft war mit irgendwelchen Uni-Büchern, die man gezwungenermaßen lesen muss. Ich hatte zum Beispiel ein Sachbuch über den Zweiten Weltkrieg, das ich irgendwie 10-mal versucht habe anzufangen zu lesen. Tatsächlich wirklich 10-mal, weil ich unbedingt wollte, dass ich dieses Buch mag und ich dieses Buch lese, aber ich fand es furchtbar. Und deshalb hat sich irgendwie da so diese Meinung aufgebaut, dass Sachbücher an sich langweilig sind und doof sind und nichts für mich sind. Und als ich dann mal angefangen habe, mir Sachbücher zu holen zu Themen, die mich wirklich interessieren und auch Autoren, die so schreiben, dass es für mich passt, bin ich ein absoluter Sachbuchfan geworden. Und ich bin total froh, dass ich irgendwann diesen Glaubenssatz einmal hinterfragt habe und das nicht als gefestigt angenommen habe. Ein weiteres Beispiel ist Krafttraining. Ich habe immer zu Fabi gesagt, nee, ich möchte nicht mit dir Krafttraining machen, das ist nichts für mich, das finde ich langweilig und irgendwie ist das gar nicht so anstrengend und und habe dann tatsächlich letztes Jahr dann damit angefangen, einmal die Woche mit Fabi wirklich Krafttraining zu machen, sowas wie Bankdrücken oder Kreuzheben, weil ich einfach den Effekt haben wollte. Ich wollte gezielt meine Kraft steigern, damit ich beispielsweise es schaffe, da bin ich immer noch nicht, aber hey, ich arbeite darauf hin, einen Klimmzug zu machen ohne irgendwie Gegengewicht, damit ich, und das ist wieder der Punkt beim Tough Mudder, es schaffe, bei den Berlin Walls, so heißt das, das sind wirklich hohe Holzwände, mich da alleine hochzuziehen. Das ist meine Zielsetzung und deshalb habe ich Krafttraining angefangen. Nicht, weil es mir super viel Spaß gemacht hat am Anfang, aber ich habe das in Kauf genommen, um meinem Ziel näher zu kommen. Und was soll ich sagen? Jetzt macht es mir wirklich viel Spaß. Und auch da ist es wieder eine Sache, die basierend auf irgendwelchen Vorurteilen und Annahmen war, die ich irgendwann mal in meinem Leben getroffen habe und die ich da einfach nochmal hinterfragt habe. Eine depressive Phase bei mir kam zustande, weil auf Arbeit ich für mich überraschend plötzlich Vertrieb machen sollte, ich Vertriebszahlen bekommen habe und Vertrieb plötzlich so einen großen Stellenwert in meinem Job haben sollte. Und ich für mich gesagt hatte, irgendwann in meinem Leben, anfangs, also in meiner Bachelorzeit, als ich bei ISEC war, mich ehrenamtlich engagiert habe und da Vertrieb gemacht habe. Vertrieb ist nichts für mich. Ich kann keinen Vertrieb. Vertrieb ist scheiße. Vertrieb macht mir keinen Spaß. Vertrieb macht mich unglücklich. Wenn ich Vertrieb mache, gehe ich anderen Menschen auf die Nerven und störe die. Und das war für mich so eine innere Bürde, die so groß war, dass diese Situation, dass ich jetzt Vertrieb machen soll beziehungsweise muss, für mich einfach der Horror war und mich total runtergezogen hat. Und mich total, ja, auch fertig gemacht hat, ehrlich gesagt. Und da so eine depressive Phase einfach ausgelöst hat. Irgendwann habe ich gesagt, okay, die Situation ist so, ich muss da jetzt durch, solange ich diesen Job habe, ne, dass man den Job wechseln kann, ist klar, aber erstmal habe ich diesen Job und zu diesem Job gehört jetzt einfach, Vertrieb zu machen. Und habe mich dann darauf eingelassen und das soll ich sagen, jetzt wo ich in Kurzarbeit bin und ich mit meinen Aufgaben so gerade eigentlich kaum hinterherkomme, also mit Recruiting-Aufgaben, vermisse ich Vertrieb tatsächlich. Es ist eigentlich was, was ich gut kann, glaube ich, und was im Endeffekt für mich in meinem jetzigen Job eine willkommene Abwechslung ist. Hätte mir das jemand vor 2 Jahren gesagt, vor 1,5 Jahren, hätte ich gesagt, never ever. Das heißt, in dem Fall hat mir diese Offenheit, die ich in dem Moment irgendwann hatte, gegenüber dem Vertrieb, so dieses, okay, ich mache jetzt das Beste aus der Situation, dazu geführt, dass ich im Endeffekt das Ganze doch gerne mag. Beziehungsweise eigentlich hat es nicht dazu geführt, dass ich es doch mag, sondern ich mag Vertrieb, aber ich habe es nie wirklich ausprobiert. Beziehungsweise vielleicht war es auch damals nichts für mich, aber jetzt ist es etwas. Das heißt, in deinem Leben können sich auch Dinge verändern. Das heißt, nur weil du vor 5 Jahren eine bestimmte Sache nicht mochtest und die nicht zu dir gepasst hat, heißt das nicht, dass heutzutage es nicht vielleicht doch etwas für dich ist. Und erlaube dir da auch, daneben liegen zu können. Also probiere Dinge aus und dann kann es auch sein, dass du feststellst, dass eine Sache überhaupt nichts für dich ist, dass ein Job nichts für dich ist, dass ein Bereich, wo du dachtest, okay, du möchtest unbedingt in diesem Bereich arbeiten, dass das doch nichts für dich ist. Der Erfinder der Glühbirne wurde mal gefragt, wie es denn für ihn war, dass er so lange gebraucht hat, bis er die Glühbirne entwickelt hat, die funktioniert, wie er mit diesen Fehlversuchen umgegangen ist. Und seine Antwort darauf war, dass es für ihn nicht 1000 Fehlversuche waren, sondern 1000 Wege, wie es nicht funktioniert. Also er hat sozusagen 1000 Ideen entwickelt, wie es nicht geht, eine Glühbirne zu entwickeln. Und wenn du dir dieses Denken zu eigen machst, zu sagen, okay, ich habe dann nicht versagt, sondern ich habe einfach einen Weg für mich gefunden, etwas für mich gefunden, beziehungsweise entdeckt, wieder ein Stück breiter gemacht von dem, wo du weißt, dass du es nicht willst. Das hilft dir in deinem Leben auch absolut weiter, wenn du Dinge ausprobierst und feststellst, was eben nicht deines ist, wo du sagen kannst, das möchte ich nicht in meinem Leben sein. Und ganz, ganz wichtig, sei an der Stelle einfach bitte komplett ehrlich zu dir selbst. Es bringt dir nichts, wenn du dich selbst anlügst in bestimmten Punkten. Zum Beispiel ist Comedy, so dieses Typische, was man kennt, überhaupt nicht mein Fall. Ich finde das einfach nicht witzig. Ich finde Witze über Minderheiten zu machen, ich finde Witze darauf aufzubauen, die Unterschiede zwischen Menschen irgendwie darzulegen, das finde ich persönlich nicht witzig. Ich finde es nicht witzig, Hitler-Witze zu machen. Ich finde das einfach geschmacklos und einfach plump. Ist nicht mein Geschmack. Und mir wurde dann immer gesagt früher, Bokatta, du hast ja überhaupt keinen Humor. Und deswegen dachte ich dann, ich muss das witzig finden, ich muss, weiß ich nicht, mit mir stimmt was nicht, weil ich das nicht witzig finde. Aber als ich mir irgendwann eingestanden habe, dass das nicht so ist, dass ich das einfach nicht witzig finde und dass ich das auch nach außen hin dann formulieren konnte, habe ich für mich sozusagen festgestellt oder das für mich so formuliert, ich habe einfach einen anderen Humor als viele Menschen. Ich kann mich zum Beispiel stundenlang über Loriot kaputt lachen. Ich kann mir stundenlang das Video angucken mit dem Ehepaar. Hermann, Aber irgendetwas musst du doch tun, stundenlang. Stundenlang kann ich mir dieses Video angucken mit dem sprechenden Hund von Loriot und mich immer kaputt lachen. Ich habe einfach einen anderen Humor als die Menschen in meinem Umfeld. Und auch bezüglich Musik habe ich mir lange Zeit nicht eingestanden, dass ich ein Mensch bin, der sehr gerne Mainstream hört. Irgendwie wollte ich gerne jemand sein, der in Anführungszeichen sich durch seinen Musikgeschmack abhebt. Und wenn mich jemand gefragt hat, was ich denn für Musik höre, habe ich immer gesagt, ja, das ist so eine Sache, mit der ich mich gerne beschäftigen möchte. Also aktuell höre ich sehr viel Mainstream, aber also ich habe einfach mich dafür gerechtfertigt, dass das mein Musikgeschmack ist, weil ich dachte, ich muss mich dadurch abheben. Es ist nicht okay, Charts zu hören. Und wenn Menschen wie ein Arbeitskollege von mir, ein ehemaliger, gesagt hat, er geht in die Oper, dann dachte ich mir, ach, in die Oper solltest du vielleicht auch mal gehen. Ich war einmal mit der Schule in der Oper und ich fand es wirklich furchtbar. Es war überhaupt nicht mein Ding, so überhaupt gar nicht. Aber ich dachte, dass das ein Bestandteil meines Lebens sein sollte, weil die Dinge, die ich damit verbunden habe oder mit verbinde, jemand, der in die Oper geht, der ist irgendwie elitär, der ist gebildet, der ist, ja, der hat eine gewisse Statusorientierung und einen gewissen Status. Also das ist zumindest das Bild, was ich damit verbinde. So möchte ich gerne sein, weil ich denke, beziehungsweise dachte, dass das Menschen sind, zu denen aufgeschaut wird in der Gesellschaft. Und ich möchte jemand sein, der gebildet ist. Und für mich hat das zu diesem Bild dazugehört, gebildet zu sein. Aber es ist nicht meine Art von Bildung. Es ist nicht mein Fall. Und das musste ich erst für mich lernen, da ehrlich zu mir zu sein. Und nicht eine Katze zu sein, die anderen damit irgendwie imponieren möchte mit dem Verhalten. Ein weiterer Schritt in dem Prozess ist, dass du nicht nur ehrlich zu dir selbst bist, sondern dass du auch ehrlich zu anderen bist. Weil, also in meinem Fall war das so, dass ich oftmals nicht ehrlich zu anderen Menschen war und auch zu Freunden war, weil ich dann dachte, wenn ich ganz ich selbst bin, dann mögen die mich nicht. Dann werde ich nicht geliebt, dann werde ich nicht gemocht. Wenn ich wie eine Verrückte durch die Wohnung hüpfe und mich freue, das ist nicht normal, das darf ich nicht. Weil Freunde mich dann nicht akzeptieren werden. Aber Freunde, die dich nicht so akzeptieren, wie du wirklich bist, die nicht akzeptieren, dass du sagst, boah, Comedy, vergiss es, auf gar keinen Fall schaue ich das mit dir. Und du das nur ihnen zuliebe machst, obwohl du es eigentlich furchtbar bist, nur um ihnen etwas zu beweisen, ganz ehrlich, das sind Freunde, ganz platt gesagt, auf die du scheißen kannst, weil das sind aus meiner Perspektive keine wirklichen Freunde. Also wenn du anfängst, ganz du selbst zu sein und dadurch Menschen dein Leben verlassen, dann ist das okay. Weil Menschen, die eben nicht dein wirkliches Ich mögen und wertschätzen und dich unterstützen auf dem Weg, die sind aus meiner Perspektive, mit meiner Definition von was für mich persönlich ein Freund ist, sind es keine Freunde. Und wenn du offen gegenüber Freunden bist, dann können die dich auch besser einschätzen und können dich auch auf dem Weg unterstützen, dein Leben besser zu machen. Und das Leben zu leben, was du möchtest, weil sie im Endeffekt dann als Multiplikatoren so ein bisschen auftreten. Weil du beispielsweise dann auch Geschenke bekommst, die deinem Lifestyle entsprechen. Ich habe ja das letzte Mal ein Video dazu gemacht, also der letzte Podcast ging ja darüber, bewussten Konsum zu haben. Wenn du aber immer so tust, als ob die Geschenke, die du geschenkt bekommst, super toll sind, obwohl du es furchtbar findest, weil, wie in meinem Fall beispielsweise, du überhaupt keinen Schmuck mehr trägst, aber du immer sagst, so oh, toll, danke für das wunderbare Armband, dann wirst du einfach immer Geschenke bekommen, die überhaupt nicht dir entsprechen. Und auf der anderen Seite, du super tolle Geschenke bekommst, die deinen Bedürfnissen entsprechen und vielleicht auch Inspirationen bekommst, wenn sie wissen, was du gerne magst. Also ich habe beispielsweise schon super tolle, nachhaltige Produkte von meinen Freunden und Schwestern bekommen. Ich habe auch mega tolle Chancen dadurch bekommen. Nämlich hat, weil ich einer Freundin gesagt habe, dass ich auf Jobsuche bin, sie mir eine Stelle geschickt und meinte, boah, Katha, das ist genau deine Stelle und was soll ich sagen, es ist genau meine Stelle. Ich hatte da ein erstes Gespräch, das war super, wegen Corona ist das Ganze jetzt ausgesetzt, aber ich hätte mich niemals auf diese Stelle beworben, weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht nach Jobs gesucht. Also du eröffnest dir auch einfach ganz, ganz andere Möglichkeiten in dem Zusammenhang. Ich habe einer Freundin zum Beispiel gesagt, ne, dass ich mir eine Kamera gekauft habe und dass ich mich da gerne irgendwie weiterentwickeln möchte. Und dadurch ist jetzt ein Kontakt zustande gekommen zu einem Fotografen, der schon in Rente ist, also der das sozusagen seit 40 Jahren schon professionell neben dem Hauptberuf gemacht hat, der gerne sein Wissen weitergeben möchte. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, von dem Fotografen zu lernen, eventuell sogar zu Hochzeiten mitzugehen und da wirklich von Grund auf Fotografie zu lernen, weil ich das Ganze formuliert habe und einer Freundin erzählt habe. Und in dem Zusammenhang, höre auf dein Bauchgefühl, wenn es darum geht, dein Leben zu verändern. Dein Bauchgefühl ist die Stimme, die meistens im Vergleich zu deinem Kopf sehr viel leiser ist. Das ist diese Stimme, die sagt, hey, aber es wäre doch ganz toll. Und dann kommt Voldemort und sagt, aber was ist denn damit, damit, damit und damit? Das heißt, die Kopfseite ist die rationale Seite und meistens die, die überwiegt. Der Bauch ist das, was deine wirklich intrinsische Motivation ist, das, was du fühlst. Und dein Bauchgefühl ist meistens das, das ist dieser erste Gedanke, dieser erste Impuls, wenn du etwas siehst, wenn du etwas erlebst. Das, was du in dem Moment fühlst, zum Beispiel so als Vergleich, als ich damals Fabi kennengelernt habe, immer wenn ich bei ihm war, war es mega toll. Ich war super happy, ich habe mich gut gefühlt, ich war glücklich. Das war mein Bauchgefühl. Und wenn ich weggefahren bin, hat mein Kopf immer dazwischen gebiebert und gesagt, boah, ist er denn intelligent genug? Sieht er denn gut genug aus? Ist er schlau genug? Ist er lustig genug? Also mein Bauchgefühl hat gesagt, toller Mann, der tut mir gut, der ist mega, ich möchte gerne mehr Zeit mit dem verbringen, ich möchte gerne mit dem zusammen sein, ich möchte den gerne an mich binden und mein Kopf hat immer dazwischen geredet. Und wir gucken uns gerade Häuser an, beziehungsweise haben uns ein Haus angeguckt zum Kaufen. Es ist ein Prozess, der letztes Jahr angefangen hat. Ich liebe Fachwerkhäuser und ich liebe es, Immobilien anzugucken online. Das mache ich schon immer eigentlich. Und da war ein Fachwerkhaus drin und das sah so toll aus. Und dann dachte ich mir, fuck, wir können doch kein Haus angucken. Hab aber irgendwie, das war mein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl hat gesagt, ich möchte mir dieses Haus angucken. Mein Kopf hat gesagt, du bist 28, du hast nicht so viel Eigenkapital, du kannst dir doch jetzt nicht ein Haus angucken. Aber ich habe da auf mein Bauchgefühl gehört und wir haben uns dieses Haus angeguckt. Im Endeffekt war es furchtbar, es war eine absolute Hobbit-Höhle. Als wir da reingegangen sind, die erste Sekunde war auf gar keinen Fall, never in my life. Aber durch dieses Bauchgefühl hat dieser Prozess sich losgetreten. Und mein Bauchgefühl hat mir sozusagen gesagt, und es war ein langer Prozess, da irgendwie darüber nachzudenken und sich damit zu beschäftigen, dass ich gerne für mich so eine Kuschelhöhle haben möchte. Ich möchte einen Rückzugsort, meinen Rückzugsort haben, beziehungsweise für Fabi und für mich. Ein Ort, der nur mir gehört. Ein Ort, den ich gestalten kann. Ich liebe es, Dinge zu gestalten und zu basteln und zu machen und einen Garten zu gestalten. Jetzt habe ich halt einen Balkon, den ich gestalten kann, aber das ist total meins. Und es ist unfassbar aufregend, gerade diese Zeit, weil wir ein Haus angeguckt haben, was wir total toll fanden. Und wir waren in dem Haus drin und unser Herz ist aufgegangen. Und Fabi ist ein sehr, sehr rationaler Mensch. Direkt nachdem wir das Haus angeguckt haben, war der total begeistert und fand es super. Und natürlich ist das eine Riesenentscheidung und da muss man auch Bauch und Kopf mit reinnehmen. Das sollte man immer. Aber Fabi hat tatsächlich irgendwann sein Bauchgefühl überdecken lassen durch den Kopf und hat dann sozusagen Dinge gefunden, die er nicht toll findet, beziehungsweise hat irgendwas sich ausgedacht, was er an dem Haus nicht toll findet, damit er sagen kann, so toll war das Haus nicht. Das heißt, um das dir nochmal zu verdeutlichen, dieses Beispiel eben, das Bauchgefühl ist das, was du in dem Moment hast, wenn du dir beispielsweise ein Haus anguckst, dass dein erster Eindruck, wenn du da rausgehst, dass natürlich der Kopf gucken muss, können wir uns das Haus leisten, wollen wir uns das Haus leisten, wie viel Geld haben wir noch übrig, ist da viel dran zu machen, was für Investitionskosten kommen da auf uns zu, alles klar. Aber höre auf dein Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl sagt mir, das ist unser Haus. Das ist das Haus, wo ich gerne leben möchte. Ich kann mir richtig bildlich vorstellen, wie ich in dieses Haus da reingehe, wie ich nach Hause komme, da meine Schlüssel ablege, wie ich da koche, wie ich da in dem Garten sitze. Ich kann mir das richtig, richtig vorstellen. Aber es war auch hier ein Prozess, mir zu erlauben, glücklich zu sein. Anfangs, vor einem Jahr, als wir das Haus angeguckt haben, hat mich das tatsächlich in so eine leicht depressive Phase irgendwie reinrutschen lassen, weil mein Voldemort plötzlich ganz, ganz laut geworden ist und gesagt hat, du bist es nicht wert. Was bildest du dir eigentlich ein, dass du denkst, du könntest dir ein Haus kaufen und du könntest ein Haus besitzen und in einem Haus wohnen? Ich habe es mir selbst nicht gegönnt, weil ich dachte, ich darf nicht glücklich sein, weil ich dachte, ich bin es nicht wert, glücklich und zufrieden zu sein. Und wenn du das Gefühl hast, du bist Dinge nicht wert, dann ziehst du auch genau Dinge in dein Leben, die dich unglücklich machen. Als ich beispielsweise meinen letzten Job gesucht habe, war ich überhaupt nicht in mir ruhend. Und ich habe mit Sicherheit dieses Arbeitsumfeld, in dem ich gerade bin, das schon von Misstrauen und von Angst geprägt ist, angezogen, weil ich selbst noch in Angst gelebt habe und misstrauisch war. Ich hatte eine Stelle beispielsweise, die war echt richtig toll, mit richtig, richtig tollen Menschen. Und ich habe den Job nicht bekommen mit dem Feedback, Frau Schön, Sie hätten ruhig auch zugeben können, wo Ihre Ängste sind und wo Ihre Fehler sind. Ich habe da total versucht, perfekt zu sein und wurde gefragt von den Kollegen, also ich hatte erst ein Gespräch mit der Chefin und dann habe ich einen Kaffee trinken mit dem potenziellen Kollegen gehabt, was ich echt super fand. Und die haben mich gefragt, was für einen Bereich ich denn am spannendsten finde im Personalbereich. Und anstatt, dass ich das gesagt habe, was ich wirklich denke, nämlich Personalentwicklung, habe ich einfach überlegt, was die denn hören wollen und habe mir dann irgendeine Antwort zusammengezimmert, die natürlich dann nicht authentisch war. Das heißt, damit sich in deinem Leben, also im Außen, Dinge verändern, musst du, und da ist wirklich ein Muss, du an dir selbst arbeiten, an deiner inneren Welt, weil dann die äußere Welt sozusagen nachzieht. Und diese Veränderungen sind manchmal schwierig und machen Angst. Ich hatte Ihr könnt euch das vermutlich vorstellen, was ich für Ehrfurcht hatte, was ich für Angst hatte, was ich für Befürchtungen hatte, was ich für Gedanken in meinem Kopf hatte, als ich beschlossen habe, den Podcast zu starten, in die Öffentlichkeit zu gehen damit, dass ich Depressionen hatte, dass, wie ich damit umgehe, mich verletzlich zu machen, weil es ja in unserer Gesellschaft einfach nicht akzeptiert ist, damit so umzugehen. Aber ich habe mich irgendwann nicht mehr von meiner Angst leiten lassen, sondern habe gesagt, ich probiere das jetzt. Ich mache das jetzt einfach. Es muss nicht perfekt sein, sondern ich starte das jetzt einfach. Und jetzt ist das tatsächlich ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, ein Bestandteil, der mir super gut tut, ein Bestandteil meiner Identität und etwas, was ich nicht mehr in meinem Leben missen möchte, den Podcast. Und ein Bereich, der sich in meinem Leben auch unfassbar verändert hat, ist die Beziehung zu Menschen in meinem Umfeld. Dass meine Kollegin sich mir anvertraut hat, dass sie selbst mit Depressionen zu kämpfen hat. Oder die Beziehung zu Fabis Eltern hat sich durch die Sache mit dem Haus einfach unfassbar verändert, weil Fabi einfach auf seine Eltern zugegangen ist und er total Angst hatte und total Befürchtungen hatte, mit ihnen darüber zu sprechen und sie danach zu fragen, ob sie uns unterstützen können bezüglich des Hauses, also finanziell, sei es sozusagen eine Grundschuld, auf die Immobilie, die sie haben, irgendwie zu setzen oder uns mit Eigenkapital zu unterstützen. Und durch diese Veränderung hat sich in der Beziehung schon so unfassbar viel verändert. Wir waren heute bei denen zum Kaffee trinken, tatsächlich nur Fabi und ich bei seinen Eltern, was wir vorher noch nie gemacht haben. Und es war so ein offenes, so ein ehrliches, so ein tolles Gespräch mit seinen Eltern. Einfach, weil Fabi sich seinen Eltern gegenüber geöffnet hat und sich, weiß ich nicht, sich auch verletzlich gemacht hat. Und du kannst nicht erwarten, dass Beziehungen sich in deinem Leben verändern, wenn du nichts daran veränderst. Wir haben immer, oder nicht immer, aber oft so diese Illusion oder den Wunsch, dass andere Menschen sich verändern, dass deine Eltern dir plötzlich die Liebe geben, die du brauchst, dass Freunde, also in meinem Fall beispielsweise, dass Freunde mir zum Geburtstag, also ich habe das immer auf Facebook gesehen, diese Geburtstagskarten, die irgendwie so total mit Bildern, Collagen, was auch immer gestaltet sind, sowas wollte ich auch gerne haben. Aber habe ich das für meine Freunde gemacht? Nein. Wie komme ich also darauf, wenn ich selbst nicht da mehr Energie in diese Beziehung reinstecke, dass dann das zu mir zurückkommt? Das heißt, wenn du sagst, ich möchte mehr Liebe in meinem Leben haben, dann gib anderen Menschen mehr Liebe und verändere dadurch die Beziehungen. Wenn du in deinem Leben sagst, ich möchte gesünder sein, ich möchte fitter sein, dann geh los und such dir eine Sportart, die zu dir passt und die dich glücklich macht. Wenn du sagst, ich möchte ein Buch schreiben, so wie ich, dann geh los und kauf dir die Hardware, die du brauchst, setz dich hin und fang an zu schreiben. Niemand wird das für dich tun. Das heißt, zusammenfassend kann ich dir nur sagen, geh los für deine Träume, probier dich aus, probier neue Sachen, versuche Dinge, weil du dadurch herausfindest immer mehr, was du möchtest, was dir wichtig ist und was dir nicht wichtig ist. Triff Entscheidungen, indem du auf dein Bauchgefühl hörst. Nimm den Kopf mit dazu, der ist wichtig, aber lass deinen Kopf nicht dein Bauchgefühl unterdrücken. Erlaube es dir selbst, glücklich zu sein. Erlaube es dir selbst, ein Leben zu erschaffen, wo du morgens aufstehst und happy bist. Nicht jeden Tag, klar, aber ein Leben, das du gerne lebst. Und sei einfach ehrlich in dem Prozess zu dir, Stück für Stück. Denn ansonsten kannst du dir natürlich nicht das Leben aufbauen, was zu dir passt, wenn du nicht ehrlich zu dir bist und ehrlich zu anderen bist. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Puh! Es ist einiges zusammengekommen. Tatsächlich habe ich sogar einige Notizen jetzt nicht mit aufgenommen, wo ich noch meine eigene Podcast-Folge draus machen möchte. Ich bin total gespannt, beziehungsweise würde mich unfassbar darüber freuen, wenn du mit mir teilst, was Aspekte in deinem Leben sind, die du vielleicht gerade angehst, die du für dich entdeckt hast. Aspekte, die dein Herz höher schlagen lassen. Und ja, mein Herz wird jetzt definitiv gutes Essen höher schlagen lassen. Ich habe nämlich unfassbar Hunger und deshalb sage ich an der Stelle bis ganz, ganz bald, deine Kaczynski.